Guten Morgen. Grüß euch, seid ihr noch da? Super. Wenn ihr Bibel mit hat, wäre super, wenn wir aufschlagen. Matthäus 7. Wer das Handy mit hat, ist auch okay. Solange es auf lautlos ist, passt. Geht auch nicht. Genau. Wir sind heute in Matthäus 7, die Verse 12 bis 14. Ich lese aus der Schlachtübersetzung. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Ich möchte nochmal mit uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Wort, das du uns heute gibst. Ich danke dir für dein Wort für Ampfelwang, für die Gemeinde. Ich danke dir, dass du dich offenbarst, Jesus. Und danke, dass du deinen Willen, deine Gedanken kundtust, dass du dein Herz kundtust in deinem Wort und dass du Jesus gesendet hast. Danke, Jesus, dass du das Wort Gottes bist und dass du heute zu uns reden willst. Ich bitte dich, dass du uns die Herzen öffnest. Und wir wollen auf dich hören, Jesus. Amen. Wir wollen zu Beginn gleich einmal den Kontext anschauen, weil der Kontext ist voll super. Wir sind in Matthäus 5 bis 7 und da ist die Bergpredigt von Jesus. Und das ist die aufregendste und die ärgste Predigt. Das ist, ich finde es cool, weil es stehen so extreme Aussagen gleich am Anfang in Matthäus 5. Steht zum Beispiel in Vers 17, sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. In Vers 20 heißt es dann, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und Matthäus 5, 48, darum sollt auch ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich mich hineinversetze in den Juden, der da dabei ist, gerechter als die religiöse Elite, vollkommener als Gott, sind das extreme Ansprüche, die Jesus da fordert. Und die Bergpredigt steht am Anfang vom Wirken Jesus. Wir können uns vorstellen, er hat in den Synagogen gepredigt. Und die Synagogen sind einfach zu klein geworden. Die Nachfolger sind so groß geworden, dass er draußen Predigt halten müssen, weil die übergangen sind und so. Können wir uns vorstellen, jetzt wir gehen mit Jesus mit und er steht am Berg und eine große Menge folgt ihm nach. Und zu Beginn seines Wirkens hat er noch nicht große Feinde gehabt. Das heißt, wir wissen, es waren viele Leute, die ihm nachgefolgt sind. Und offensichtlich spricht Jesus zu Leuten, die das Gesetz kennen. Aber in erster Linie wissen wir, am Anfang von der Bergpredigt steht da, dass seine Jünger sich hingesetzt haben und sie setzten sich und Jesus tat den Mund auf, um sie zu lehren. Also in erster Linie spricht Jesus zu seinen Nachfolgern. Also in erster Linie spricht Jesus heute zu uns durch den Vers. In Kapitel 7, wenn wir uns den näheren Kontext anschauen, geht es da ums Richten, dann geht es ums Beten, dann kommt unser Text, dann kommt die Warnung vor den falschen Propheten und zum Schluss von der Bergpredigt kommt das Gleichnis von den zwei Baumeistern. Und Jesus spricht am Ende des Gleichnisses in Vers 7. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und wir wollen Jesu Worte aus unserem Text jetzt noch einmal hören. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Eines der gefährlichsten Dinge, die man machen kann als Prediger, ist eine Halbwahrheit zum Lehren. Und ich beobachte in unserer Jugendszene, gerade in der evangelikalen Jugendszene, eine richtig, richtig gefährliche Halbwahrheit. Das Gefährliche an der Halbwahrheit ist, dass man immer nur die eine Seite von der Medaille sozusagen darstellt und die andere ist komplett blind, auf die andere wird überhaupt nicht geschaut. Und heutzutage hört man bei gerade bei evangelistischen Jugendveranstaltungen oft, dass es eine schmale Tür gibt und die ist Jesus. Wenn du durch irgendeine andere Tür gehst, kannst du nicht in den Himmel kommen. Kannst du nicht gerettet werden und du wirst nicht, du wirst keine Hoffnung haben. Ohne Jesus gibt es keine Hoffnung. Es gibt keine Pforte außer Jesus und alle, die Jesus nicht finden, finden keine Vergebung. Sie finden keine Gemeinschaft mit Gott und sie gehen verloren. Halleluja, das ist die Wahrheit. Das ist das Evangelium und wenn mir so etwas sagt, dann sage ich ja, das ist die Wahrheit. Aber es ist nur eine halbe Wahrheit. Und genau deswegen kann der Text, der überhaupt nicht lang ist, so missverstanden werden. Weil was steht nämlich da? Jesus sagt, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Noch einmal, Jesus redet jetzt nicht zu Atheisten, zu Agnostikern. Er redet jetzt nicht zu uns Christen und zu Buddhisten. Zu uns Christen oder zu Philosophen. Er redet zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern, zu den Christen. Und ich beobachte einfach die Tendenz zu einer Lehre, die Pforte ist eng, aber der Weg ist breit, der zum Leben führt. Kennt nicht jeder von uns die Leute, die behaupten, ja, ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen, vielleicht als Kind. Klar bin ich Christ. Ich bin halt einfach anders, wenn es um die Gemeinde geht. Ja, ich habe so viel zum tun, ich kann keinen Dienst in der Gemeinde übernehmen, das wäre immer zu viel. Oder ich will niemand meinen Glauben aufzwingen, das ist doch extrem, bitte. Oder wenn es um die anderen Lebenseinstellungen geht, ich bin ja nicht so radikal. Es geht doch um mein Herz. Und in mein Herz glaube ich ja an Jesus. Aber wenn du dann aufs Leben schaust von den Leuten, wie sie ihr Leben führen, wird das schlecht. Es gibt kein Aufschrei mehr über, ja, Buße. Brauchst gar nicht mehr anreden drauf. Reue. Es gibt kein Aufschrei mehr über die eigene Sünde, über die eigene Sündhaftigkeit. Sie erzählen dir aber ständig, wie zufrieden sie nicht sind und wie toll es nicht ist oder noch werden kann. Vielleicht glauben manche Leute mehr an das Übergabegebet oder an die Entscheidung, die sie für Jesus gemacht haben, als an Jesus selber. Aber auf jeden Fall klingt das für mich nicht wie ein schmaler Weg. Bitte, ich will das jetzt echt nicht sagen, weil ich irgendwen jetzt verurteilen möchte. Nein, im Gegenteil, ich möchte sagen, weil ich darauf aufmerksam machen will, inwieweit wir noch auf dem schmalen Weg unterwegs sind. In Vers 12 von unserem Predigttext finden wir, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Was will Gott in dem Gesetz und in den Propheten? Und in Matthäus 22 stellt ein Pharisäer genau Jesus die Frage. Meister, 22, 36 bis 40. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Wie sehr liebst du Gott? Liebst du Gott mit deinem ganzen Herzen? Liebst du Gott mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken? Hörst du auf seine Worte? Sind dir seine Worte noch wichtig? Erinnern wir uns vielleicht zurück, wie es war, als wir Jesus das erste Mal gecheckt haben, als wir das Evangelium das erste Mal ins Herz gefahren und boah, denken wir zurück dran, wie wir das erste Mal die Bibel gelesen haben. Ich wünsche mir so von ganzem Herzen, dass wir auch in der Nachfolge Jesu so Feuer und Flamme bleiben und keine Kompromisse eingehen und auf den schmalen Weg, der zum Leben führt, wandeln. Was sagt Jesus, wenn es um die Nachfolge geht? In Lukas 14, 33 ist das schön zusammengefasst. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Einer von Jesu besten Freunden und Nachfolgern hat ihn verraten. Und für was hat er ihn verraten? Ihr wisst das. Für Silber. Was ist dein Preis? Ist es Geld? Ist es Macht? Ist es Ehre? Ist es dein Ruf? Ist es deine Anerkennung? Ist es Spaß? Ist es dein Job? Ist es deine Familie? Ist es Sicherheit? Ist es Tradition? Wenn wir Matthäus weiterlesen, bei unserem Predigttext, Matthäus 7, kommt man zum Vers 21 und 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht dich in deinen Namen geweissagt und deinen Namen Dämonen ausgetrieben und in deinen Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, Gesetzlosen. Kennt dich Gott? Hast du eine Beziehung zu Gott? Findet der Austausch statt? Weiß Gott über deine intimsten Gedanken Bescheid? Teilst du sie mit ihm? Ist das seine Meinung wichtiger als die Meinung von den Leuten über dein Facebook-Profil? Oder keine Ahnung? Es reicht nicht, dass du weißt, wer Gott ist und dass du Gott glaubst, dass es ihn gibt. In der Bibel steht in Jakobus, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben das und sie zittern. Er muss dich kennen, Jesus muss dich kennen. Und er will dich kennen. Und es reicht nicht, zum Beispiel, wenn der Daniel jetzt mein Lieblingsstar ist. Ja? Er ist mein Lieblingsstar. Er ist berühmt, er sitzt irgendwo in der Musikbranche in Hollywood. Und er ist der beste Drummer überhaupt, den es gibt auf dem Planeten. Und ich weiß alles über ihn. Ich kenne jeden Takt, ich kenne jeden Schlag von ihm. Ich habe alle seine Auftritte, ich war immer dabei. Und wenn ich dann zu ihm fahre, zu seinem Haus, das ist wahrscheinlich bewacht, weil ja, die Leute haben halt Ängste. Nein, keine Ahnung. Und wenn ich dann, keine Ahnung, vielleicht schaffe ich es noch durch die Eingangsüberprüfung und schleiche mich rein. Aber wenn ich dann dort bin und er kennt mich nicht, dann ruft er die Security. Und die Security nimmt mich hops und die Security führt mich weg. Es reicht nicht, dass ich den Daniel dann kenne und sage, hey, ich kenne dich doch, ich kenne alle Lieder von dir. Die Frage ist nämlich, kennt mich der Daniel? Und nur wenn dann der Daniel sagt, hey, ja, das ist der Matti, ist ein bisschen arg der Typ, aber lass es ihm zu, dann darf ich zu ihm. Und das griechische Wort, was wir da lesen bei erkennen, das ist noch viel tiefer als eine freundschaftliche Beziehung. Es wird oft verwendet, da zum Stellen eben, wir wissen zum Beispiel, bei den Stammbäumen heißt es oft so und so, er kannte so und so und sie gebar ihm den so und so Junior. Man liest das in der Bibel eben für diese intime Beziehung, für eine ganz intime Liebesbeziehung, dieses Erkennen. Und genauso innig soll unsere Beziehung mit Gott sein, mit Jesus sein. Wie sehr prägt uns da die Gesellschaft? Wie oft hört man in unserer Gesellschaft nicht, ja, ist ja falsch, wie du lebst. Hauptsache gesund, Hauptsache Spaß. Tust du niemandem weh oder keine Ahnung. Aber mir kommt vor, gerade wir Österreicher sind gescheit in Gefahr, in der Nachfolge Jesu einfach lässig zu werden. Wir sind nicht gerettet, weil wir vor 20 Jahren unser Leben, unser Übergabegebet gesprochen haben. Wer von uns glaubt das? Wahrscheinlich ruhen wir uns alle sehr viel öfter drauf aus, als uns lieb ist. Und anscheinend ist es möglich, uns in der wichtigsten Entscheidung unseres Lebens so zu belügen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Bastjo-Mentalität sein lassen. Bastjo. Oft hört man echt wirklich, im Internet gibt es so viele Leute, die predigen und dann kommt das Übergabegebet und du sagst ihnen, du bist errettet. Du hast jetzt dein Herz Jesus gegeben, das rettet dich. Wir müssen aufpassen. Und viele Leute, wir wissen, wir werden errettet durch den Glauben an Jesus Christus, aber viele Leute, kommt mir vor, zutage vertrauen eher wirklich auf diese Entscheidung. Und nicht auf Jesus. Und es ist nicht so einfach, dass man jetzt einmal im Leben alle theologischen Fragen richtig beantwortet. Dass man jetzt, ja, glaubst du, du bist Sünder? Ja. Willst du in den Himmel? Ja. Willst du Jesus in dein Herz aufnehmen? Ja. Du bist gerettet. So einfach ist es nicht. Das ist nirgendwo in der Bibel, dass man Jesus in sein Herz aufnimmt. Also was lehrt uns die Stelle? Die Stelle lehrt uns, dass die einzige Möglichkeit, errettet zu werden, durch die enge Pforte, die Jesus ist, zu treten. Wirklich auf ihn zu vertrauen und an ihn zu glauben. Es gibt keine andere Möglichkeit als Jesus. Und dafür nicht alle Wege nach Rom, sondern nur Jesus führt zu Gott. Und der einzige Weg ist Buße und das ganze Vertrauen auf Jesus zu setzen. Wer den Sohn nämlich hat, der hat das Leben. Wer aber den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Aber was ist dann mit dem Weg? Der Beweis einfach dafür, dass du Jesus angenommen hast, dass du Jesus auf Jesus vertraust, ist, dass du jetzt am schmalen Weg wandelst. Der Beweis, dass du jetzt wirklich nachfolgst, ist, wie du dein Leben führst. Und es gibt noch einen Rückkehrschluss, einen anderen Test, der uns nicht so recht ist. In Matthäus 10, 22 heißt: Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Hasst dich die Welt? Hasst dich die Welt für deinen Glauben? Hasst dich die Welt für Jesus? Ich weiß, in Österreich, Gott sei Dank, haben wir heute schon gehört, ist nicht so, dass wir verfolgt werden und umgebracht werden, wenn wir an Jesus glauben. Aber wer kennt's nicht heutzutage in unserer aufgeklärten, gottlosen Gesellschaft? Wenn du schneller mal dich positiv für Ehe aussprichst, erntest schon gescheiten Gegenwind. Oder wenn du sagst, hey, Abtreibung ist eigentlich, ich bin da nicht so dafür, dass man die ganzen Kleinen tötet. Oder wenn man gegen Rassismus ist, wenn man sagt, ja, oder überhaupt, wenn man einfach für die biblischen Prinzipien einsteht, erntet man ja sofort Gegenwind, oder? Und genau deswegen steht auch nicht in der Apostelgeschichte umsonst. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigten, in 14, 21 und 22 und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Durch viele Bedrängnisse. Und nichtdestotrotz werden wir mit Gottes Hilfe den schmalen Weg wandeln. Wir werden immer mal 5 Schritte vor, 3 Schritte zurück machen. Aber wir werden festhalten, unsere Augen werden auf Jesus gerichtet sein. Wir werden nicht uns ausreden auf die Entscheidung hinten, die wir getroffen haben. Wir werden uns auf Jesus konzentrieren. Und wenn wir mal abkommen vom breiten Weg und wegschauen von Jesus, was macht er dann? Der liebende Vater läuft uns ja entgegen. Und so heißt es ja auch in Hebräer 12, 4 bis 11, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen habt, so seid ihr unecht und keine Söhne. Wenn uns Gott nicht züchtigen würde, wären wir ja nicht seine Söhne. Bitte, was würdet ihr zu mir sagen, wenn der Jonathan ein bisschen größer ist und ich reagiere nicht drauf, was er macht, keine Ahnung, er rennt herum, zündet alles an oder keine Ahnung, fährt sich auf, zündelt die ganze Zeit und ich mache nichts dagegen und ihr regt euch schon auf. Sagt ihr nicht, das ist ja nicht sein Sohn, bitte, bist du nicht sein Vater, wie fühlst du dich auf? Ich würde jetzt eher mich schimpfen als ihn, Segler. Aber das ist ja krank. Wir können uns ja freuen, dass uns Gott züchtigt und zurechtweist auf dem schmalen Weg. Und Jesus gibt uns ja auch das Versprechen, dass er das gute Werk, was er begonnen hat, in uns vollenden wird. Und am Anfang habe ich einen Teil aus dem Baumeistergleichnis vorgelesen, in Matthäus 7, wo die 2 stehen. Und ich möchte jetzt den anderen lesen, den Matthäus 7, 24. Ein jeder, der diese meine Worte hört, und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Wir wissen, dass am Schluss, am Ende unseres Lebens, kommt das Gericht Gottes. Und am Ende deines Lebens wird es einfach kundtan werden, auf was du gebaut hast. Ob es Jesus ist, der Felsen, oder ob es und du seine Worte tust, oder ob du dir seine Worte egal waren und du auf irgendwas, aber auf Sand gebaut hast. Lasst uns wirklich kluge Männer und Frauen, Nachfolger, kluge Nachfolger Jesus sein, die Gottes Worte wirklich täglich hören und auch täglich tun. Mit seiner Hilfe. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, du sagst, dass es leichter ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich der Himmel kommt. Aber ich danke dir so dafür, Jesus, dass du auch sagst, dass was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei dir möglich. Jesus, es ist uns unmöglich, gerecht zu sein. Es ist uns unmöglich, vollkommen wie du zum Sein, Vater. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, der vollkommen ist. Und ich danke dir, dass wenn wir auf ihn vertrauen und ihm nachfolgen, Jesus, wenn wir dir nachfolgen, dass wir dann errettet werden, Jesus, dass du das Wichtigste bist in unserem Leben. Dafür danke ich dir und dafür bitte ich dich, dass du uns das Wichtigste im Leben bleibst. Zeig uns doch, wo wirklich jeder persönlich heute in Gefahr ist, dich zum Verraten oder einfach dir nicht nachzufolgen. Ich danke dir, dass du sagst, du wirst das gute Werk vollenden. Ich danke dir, dass wir bei dir lernen dürfen. Ich danke dir, dass du unser liebevoller Vater bist, der uns züchtigt aus Liebe, damit wir das Leben haben. Jesus, und wir wollen wirklich wie die Rebe in dir bleiben und viel Frucht bringen, Jesus, für dich und deines Namens willen, Jesus. Sei du unser Alles, erinnere uns du dran und danke, dass du mit uns gehst und dass du uns deinen Geist und dass du uns deine Gemeinde gibst. Ich bitte dich für jeden Einzelnen heute, dass du jeden Einzelnen segnest, der da ist, dass jeder Einzelne heute dein Wort hören hat dürfen. Jesus, dass jeder Einzelne heute was mitnimmt und dass das Wort von dir aufgehen darf und viel Frucht bringen darf. Wir lieben dich, Jesus. Amen.